There's a crisis in the White House.
What's the crisis?
And the president's top advisors have been called together.
Oh, jeez.
The sexual misconduct occurred inside the Oval Office. With the election only days away, how much will this scandal affect the outcome?
The president spent the weekend pressing the flash. He wasn't campaigning, he was dating, actually.
Now, Washington's top spin doctor.
We can distract the press for 11 days till the election. I think we got a chance.
Has an idea.
We can't afford a war.
Gonna have the appearance of a war.
But he can't pull it off without Hollywood's top producer.
Do I know you?
We have some mutual friends in Washington.
Why come to me?
We want you to produce.
You want me to produce your war?
Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, you know, it's a pageant.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 22 Classics mit Patrick Breitenbach.
Hallo.
Christian Fahrenbach.
Servus.
Und einem Film, der gleichermaßen prophetisch, radikal und lachhaft naiv wirkt, wenn man ihn nach 4 Jahren Donald Trump schaut. Es geht um Wag the Dog von 1997 und ich bin Christian Eichler. Hi. Patrick, es gibt Gerüchte, dass dieser Podcast etwas mit dem B-23-Bomber zu tun hat. Kann ich da ein Statement von dir zu haben?
Den B-23-Bomber, den gibt's doch gar nicht, oder?
Christian, bitte einen Kommentar zur Situation in Albanien.
Nichts ist in Albanien.
Gut, das haben wir schon so wie aus dem Film abgebetet. Ich finde das ganz, ganz witzig, weil dieses Vorpreschende, es gibt ja einmal dieses überspezifische Dementi, ne? Wenn man etwas zu spezifisch abstreitet, dann muss da auf jeden Fall was sein und so fangen die in dem Film an, Sachen zu unterbreiten, denen sie es erstmal leugnen, dass es überhaupt gibt. Das fand ich ganz gut. Christian, du weißt aber vielleicht nichts zur Situation in Albanien, aber in New York, du bist ja da unter anderem für die dpa und Krautreporter. Wie ist denn eure Corona-Situation? Und bist du schon wieder golfen mittlerweile?
Jetzt ist ja meine Reputation schon völlig zerstört, gerade nachdem ich ja quasi Teil des Systems bin in der ersten Antwort. Nee, also hier ist es weiter ruhig. Es gibt für New York so eine, also für den Bundesstaat New York so eine abgestufte Tabelle mit verschiedenen Kriterien, wonach dann einzelne Regionen geöffnet werden, aber auf die Stadt bezieht sich das noch nicht. Dieses ganz Schlimme, was man gesehen hat, ist vorüber eigentlich, und auch da in der Gegend, wo ich wohne, ist es eher so, hier fühlt es sich eigentlich an wie so ewiges Thanksgiving, muss ich sagen. Es ist einfach sehr, sehr ruhig, sind so, Leute sind halt auf der Straße oder im Park und golfen bin ich nicht, aber so auf einer Wiese liegen und so, das mache ich schon.
Wie ist mit Kontaktbeschränkungen bei euch?
Ja, es gibt so, es gibt eigentlich alles nur Gebote. Es gibt so Stay-at-Home-Order, also man soll so viel wie möglich zu Hause bleiben, aber dann gibt's für viele Berufe gibt's eben Ausnahmen, weil sie als essential gelten, also Pflege und auch viel von den Lieferberufen und so, Journalismus tatsächlich auch. Und ansonsten ist es eben so, ich glaube, die Polizei würde so öffentliche Gatherings auseinandertreiben. Und was mir hier eben auffällt, bei mir ums Eck, da ist so halt eine Straße mit sehr vielen Bars und so. Die haben jetzt eben alle ihr Angebot ans Fenster gestellt und die Leute essen oder trinken dann eben auf den Bürgersteig. Und es ist eigentlich so ein bisschen so, letztes Wochenende war es ein bisschen wie Mardi Gras. Und ich bin dann immer sehr deutsch. Ja. Ich freue mich immer, wenn es anfängt zu regnen. Und denke, ja, das ist.
Und die sich dann wieder in ihre Wohnung zurückverziehen. Ja. Hier ist es ja so, das war ja witzig, dass eigentlich, es gab ja diese Kontaktbeschränkung, so ein bisschen gibt es ja auch, glaube ich, immer noch, aber es ist nur noch so, jetzt dürfen sich mehrere Haushalte treffen und dies und das, aber für die Polizei war das so, okay, dann können wir das halt gar nicht mehr nachprüfen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass da, glaube ich, jemals jemand vorher war, und sagst ja noch so, dass man wirklich nicht mehr auf einer Bank sitzen durfte oder sowas. Jetzt alles mittlerweile schon vorbei. Patrick, ich freue mich sehr, dass du bei uns jetzt mal im Podcast bist, weil ich natürlich schon seit langem den Soziopod höre, den du mit Nils Köbel zusammen macht, wo ihr so durch die, ja, ein bisschen Geschichte der Soziologie und Geisteswissenschaften so durchgeht, aber auch so viele andere Formate machst. Und sonst bist du aber beim ZDF, ne? Du machst gar nicht hauptberuflich den Podcast.
ZDF Digital, das ist ein ganz wichtiges Add-on, weil ich tatsächlich nicht beim Sender direkt beschäftigt bin, sondern bei der Enkeltochter. Und wir sind eigentlich eine klassische Produktionsfirma, die aber sehr digital aufgestellt ist. Und da bin ich tatsächlich schon über 4 Jahre jetzt tätig. Genau.
Und was machst du da?
Da treibe ich um. Ich habe die glückliche Situation, dass ich sehr viel experimentieren kann, sehr viel ausprobieren kann. Ich mache viel im Bereich Innovation, Konzeption, Formatentwicklung, diese Dinge. Das heißt, ich moderiere auch Innovationsprozesse, ich schreibe Konzepte, ich darf viel austesten, gucken, was geht so in Zukunft. Also ein großes Spielfeld steht mir zur Verfügung und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das auch machen kann.
Gibt es irgendwas, worauf du so besonders stolz bist, wo du sagst, das habe ich innoviert und jetzt gibt es das und es flutscht?
Also so kann man das, glaube ich, nicht wirklich sagen, weil es tatsächlich eher ein Prozess, also ich finde den Prozess spannender, was daraus generiert wird. Also ich bin eher so ein Fan auch davon, andere Menschen Innovationen zu ermöglichen, also dass andere angeregt werden, Innovationen zu machen. Ansonsten ein Format, auf das ich sehr stolz bin, was jetzt erneut für den Grimme Online Award nominiert wurde, wo ich Teil des Teams war, war tatsächlich das Meine Wende, unsere Einheit-Projekt, ein Podcast zum Mitmachen. Das heißt, da haben wir ein Tool entwickelt, wo Menschen ihre Geschichten teilen können per Sprachnachricht. Und das wird dann sozusagen als Podcast wöchentlich veröffentlichen, die Geschichten. Und daraus entstehen gegen Ende des Jahres zum großen Jubiläum der Deutschen Einheit auch Animationsfilme. Also das heißt, die Originalspur wird mit Animationszeichentrick, animierte Sequenzen sozusagen unterlegt. Und das ist auch ein schönes Projekt. Da mag man jetzt vielleicht meinen, dass es nicht super innovativ ist, aber ich bin da sehr stolz drauf, weil es ganz viele Facetten hat.
Ja, ist ganz witzig, ja, wenn du dann einerseits so ein bisschen auf der Medienseite bist und andererseits natürlich auch so ein bisschen auf dieser Soziologie-Seite und wir dann heute über diesen Film sprechen. Ich habe dich gefragt, also Leute können ja gerade zu Corona-Zeiten Filme mitbringen, Klassiker im weitesten Sinne, ob das jetzt wirklich ein Klassiker ist oder nicht, müssen wir vielleicht dann nachher selber entscheiden, die sie geprägt haben. Ich habe dich gefragt und da meintest du, ey, wir könnten ja mal über Wag the Dog sprechen und dann ist mir eingefallen, dass Herr Dietrich, mein alter Politiklehrer, man hat ja so ganz, und ich finde, es ist ja witzig, so Lehrer sind ja in verschiedenen Fächern immer so ähnlich und bei Politiklehrern hatte ich aber und Lehrerinnen hatte ich immer das Gefühl, so die sind ganz unterschiedlich. Also du hast mal so einen, du hast mal so einen. Und Herr Dietrich war so ein Typ, der mal in Turnschuhen, aber mit so Pferdeschwanz reingekommen ist, im pinken Polohemd und immer richtig viel rumgebrüllt hat. Der hat auch einfach die Tür abgeschlossen entgegen der Feuerschutzregeln. Wenn man irgendwie eine Minute zu spät war, musste man draußen warten und sowas. Und hat mir einerseits sehr die Augen geöffnet und ganz viel auch über, weiß ich nicht, so Abhängigkeitsbeziehungen im globalen Süden und so gesprochen. Aber es hatte auch leicht immer so eine Verschwörungsebene irgendwie. Also ich kann mir gar nicht mehr richtig mich dran erinnern, was er genau alles so erzählt hat und ob das alles tatsächlich so lupenrein war. Aber es war auf jeden Fall so ein kritischer Kopf, der dann in meiner eigenen Bildung auch so ganz wichtig war. Und irgendwann hat er halt diesen Wag the Dog Film angebracht und ich weiß noch, dass ich auch so als Jugendlicher schon davon sehr angetan war, deswegen fand ich es ganz cool, dass du den vorgeschlagen hast und ich glaube, viele haben den so ein bisschen auf der Liste, aber ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie bist denn du an den Film gekommen?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das war ein Zufallsgucker, den ich, glaube ich, mit meiner Frau damals irgendwie, entweder war es Fernsehvideo, ich war ja Stammgast in Videotheken quasi. Ich glaube, da ist er mir irgendwann mal untergekommen, als es noch Videotheken gab, auf VHS quasi. Und der Film ist sozusagen uns auch als Paar sehr schnell ans Herz gewachsen, aber auch mir. Und tatsächlich gibt's da auch so ein bisschen diese Verbindung, weil du sagst, dein Lehrer hatte so ein bisschen Faible für Verschwörungstheorien. Tatsächlich gab's auch eine Zeit, wo ich da sehr für offen war, sagen wir mal so. Und da hat sich das natürlich ganz gut da reingefügt. Ich glaube, das können wir ja später auch nochmal so ein bisschen diskutieren, welche Auswirkungen so ein Film dann vielleicht auch auf die Gemengelage hat. Ich habe dann sehr schnell auch das dazugehörige Buch tatsächlich gelesen, was nochmal komplett anders ist, also nicht ganz komplett, aber schon sich maßgeblich unterscheidet. Also Wag the Dog basiert sehr lose auf dem dazugehörigen Buch American Hero von Larry Beinhart, wobei Larry Beinhart ja, glaube ich, auch mit am Drehbuch geschrieben hat. Und so ist uns der Film extrem ans Herz gewachsen und wird regelmäßig gerne auch immer wieder geguckt. Und der beste Beweis dafür, wie sehr, ist tatsächlich auch, dass ich zu meinem letzten Geburtstag von meinen Kollegen bei ZDF Digital tatsächlich ein Plakat von Wag the Dog geschenkt bekommen habe, weil ich auch sehr gerne immer wieder aus diesem Film rezitiere. Weil die Figur des Produzenten, ich werde ja noch ein bisschen was erklären zum Inhalt, den mag ich sehr, der ist mir sehr ans Herz gewachsen und den zitiere ich sehr gerne.
Ich hoffe, dass das deutsche Poster, auf dem der Untertitel Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, auch mit drauf ist.
Selbstverständlich.
Okay, das will ich hoffen. Ja, Christian, dann dachte ich so, wer kann mit uns noch darüber reden? Dann dachte ich, ach geil, unser Mann in den USA, der ja am Zeitgeschehen ist und der ja auch gerade merkt, was so mit Donald Trump abgeht. Das wäre ja mal ganz cool, deine Meinung dazu zu hören. Du hattest den aber noch nicht voll gesehen, ne? Du hast ihn jetzt für den Podcast geschaut.
Also genau, tatsächlich. Und bei mir war es auch so, dass ich den immer auf der Liste hatte und ich den immer so als Film wahrgenommen habe, den man irgendwann mal gesehen haben muss, wenn man sich für Politik interessiert, weil er eben angeblich so wahnsinnig revolutionär ist und zeigt, wie es wirklich ist. Und jetzt, nachdem Patrick natürlich gesagt hat, wie nah dieser Film ihm am Herzen liegt, bin ich jetzt natürlich ganz zögerlich zu sagen, wie ich den fand.
Dann kommen wir da gleich zu. Das ist ein Film von Barry Levinson, der auch so ein bisschen zu so einer vergessenen Garde von Hollywood-Regisseuren gehört, habe ich so das Gefühl. Also vor allem in den 80er Jahren hat er so seine größten Werke gemacht und zum Beispiel Rain Man, ne, von 1988, wo ja auch Dustin Hoffman mit drin ist. Dafür gab es 4 Oscars und dann ging es so ein bisschen weiter mit so Filmen, wo man auch so das Gefühl hat, ja, die gibt es heute vielleicht gar nicht mehr so richtig. Also Good Morning Vietnam zum Beispiel oder auch dann eben Wag the Dog, ne? Und ganz spät ist mir noch aufgefallen, hat er dann irgendwann halt diesen ganz furchtbaren Bill Murray-Film Rock the Casbah. Der gilt wirklich so bei also Freunden und mir so als einer der schlechtesten Filme der Welt auch gemacht. Also mittlerweile so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber war mal ganz vorne in Hollywood mit dabei. Patrick, was ist denn, genau, jetzt haben wir lange drum rumgeredet, worum geht's denn bei Wag the Dog?
Bei Wag the Dog geht's um Folgendes, also Wag the Dog, der Begriff ist ja quasi eine Floskel, eine Umschreibung dafür, dass man sagt, normalerweise wedelt der Hund mit dem Schwanz tatsächlich und das heißt, das Größere bewegt das Kleinere und hier ist es eben genau umgekehrt zu sagen, der Schwanz bewegt den Hund. Das hat das Folgendes auf sich und zwar geht es tatsächlich um eine Art Polit-Medien-Satire und zwar inhaltlich geht's wie folgt, 11 Tage oder ungefähr 11 Tage sind noch zur möglichen Wiederwahl des US-Präsidenten steht an und plötzlich kommt raus, dass der Präsident eine sexuelle Affäre ist es glaube ich nicht, sondern eher des Missbrauchs einer Schülerin im Weißen Haus erwischt wurde dabei und das sozusagen kurz davor ist, in die Öffentlichkeit zu geraten und zu einem großen Skandal zu werden. Das heißt also, die Wiederwahl ist gefährdet und so wird ein Spin-Doktor engagiert, also ein PR-Propaganda-Experte mit Namen Conrad Breen, im Englischen glaube ich dann Mr. Fix-It, also Mr. Alleskleber, der aus meiner Sicht großartig gespielt ist von Robert De Niro. Und der wird quasi von der Referentin des Präsidenten, Winifred Ames, engagiert, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Und das tun sie, indem sie eben versuchen, die Medien zu manipulieren, sodass eben diese Story über diesen Missbrauchsskandal nach unten gedrückt wird. Und um das zu tun, muss man etwas erfinden, was sozusagen die Nachrichtenlage überlagert. Und in diesem Zusammenhang entschließen sich dazu, einen ganzen Krieg zu erfinden, und zwar gegen Albanien tatsächlich. Und so entwickeln sich die Dinge so langsam und währenddessen sie sozusagen diese Story entwickeln, suchen sie sich auch Hilfe bei einem Hollywood-Produzenten, ebenfalls sehr grandios gespielt von Dustin Hoffman. Das ist der Stanley Motz, also ein erfahrener Hollywood-Filmproduzent, der auch die Oscar-Show produziert hat und etliche Filme. Und den spannen sie eben ein in dieses Komplott und drehen mit ihm eine Sequenz. Da geht es darum, ein albanisches Mädchen zu filmen, was natürlich von einer US-amerikanischen Schauspielerin gespielt wird, in einem Studio, um so eine Sequenz zu zeigen, wie Separatisten, albanische Separatisten dieses Mädchen eben bedroht und sie mit einem kleinen Kätzchen auf dem Arm verzweifelt über eine Brücke flüchtet. Und all das ist aber im Studio sozusagen nachgestellt. Und dieser Clip wird den Medien zugespielt, diese senden das auch und zack, werden die Nachrichten dominiert von dieser Albanien-Geschichte. Soweit so undramatisch, aber dann kommt natürlich die große Wende in dem Film. Das heißt, die CIA hat davon Wind bekommen und der gefällt es nämlich gar nicht, weil diese Situation lässt die CIA ziemlich dumm dastehen, weil die CIA wusste natürlich nichts von dem Albanienkrieg und deswegen fordert die CIA auf, den Krieg zu beenden, beziehungsweise machen ihre eigene PR-Geschichte, indem sie einfach durch den Gegenkandidaten verkünden lassen, dass der Albanienkrieg sofort auch wieder beendet ist. Und dann stehen sozusagen die Spin-Doktoren ein bisschen blöd da im ersten Moment. Aber der Hollywood-Produzent will nicht aufgeben, der auch stets immer wieder sagt, this is nothing, das ist nichts, kein Problem, wir finden da eine Lösung. Und somit entwickeln sie eine neue Geschichte, und zwar die eines Helden. Weil den Helden, den Kriegshelden hatten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und das ist der Helden William Schumann, auch dann später The Good Old Shoe genannt, der quasi in den feindlichen Linien hinterlassen wurde in Albanien und den man nun nach Hause holen muss. Und der Präsident setzt sich dafür persönlich ein, dass Old Shoe quasi zurückgeholt wird in die Heimat zu seiner Mutter. Und so wird das alles dann immens inszeniert. Ja, das Ende brauche ich dann tatsächlich nicht verraten. Also einfach anschauen. Es geht letztendlich darum, zusammengefasst, wie einzelne Akteure, und ich sage bewusst in dieser Satire, weil es ist eine Satire, es ist ja weder basiert das auf wahren Fakten, wie Medien, Propagandaleute, Spin-Doktoren, Hollywood-Produzenten gemeinsam zusammenarbeiten, um eine politische Agenda zu diktieren, um gewisse Dinge zu steuern. Darum geht es letztendlich in diesem Film, der aber tatsächlich eben durch diese Humoranteile, die überzeichneten Figuren und so weiter, natürlich das alles sehr mit einem großen Augenzwinkern meint. Und darum geht es so in dem Film.
Bevor es weitergeht, hier von mir eine kurze Bitte, und zwar, falls ihr diesen Podcast in der Apple Podcast App hört, also auf dem iPhone oder iPad oder sowas, dann wäre das richtig, richtig cool, wenn ihr uns eine Bewertung schreiben würdet. Da gab es jetzt schon seit längerem keine mehr. Das geht ganz einfach. Da könnt ihr ein paar Sterne reinklicken und schreiben, wie ihr den Podcast so findet. Das hilft uns einfach so ein bisschen höher zu rutschen in der Liste der Filmpodcasts. Und dann finden vielleicht auch andere Leute uns zufällig. Also das wäre ganz cool. Falls ihr auf Apple Podcast seid, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das wäre nett. Dankeschön. Ist die Frage, ne, ob wirklich die Medien auch tatsächlich so richtig mit da unter einer Decke stecken oder eher so quasi so ein bisschen als dumm gezeichnet werden, weil sie diese durchgestochenen Informationen alle fressen, aber da kann man gleich noch drüber sprechen. Witzig noch, dass echt starke Schauspieler hier in manchen Rollen sind, also der Shoe wird gespielt von Woody Harrelson und Kirsten Dunst ist das kleine Mädchen, das da vor dem Kätzchen wegrennt, was witzig ist, weil wir ja am Wochenende unser großes Sofia Coppola Special aufnehmen und das ist ja so ein bisschen ihre Muse, deswegen habe ich sehr viele Kirsten Dunst Filme in letzter Zeit gesehen, da fand ich ganz witzig, sie hier auch nochmal so ein bisschen zu entdecken. Ja, ich fand erstaunlich, ich habe es in der Anmoderation ganz am Anfang schon gesagt, dass hier einerseits ja sehr viel auch US-politisch vorweggenommen wird, sodass man fast das Gefühl hat, da hat jemand den Film geguckt und dann danach versucht, irgendwie Politik damit zu machen. Also es gibt zum Beispiel irgendwo die Zeile, wo dann die Frage, also sie versuchen diesen Konflikt ja mit Albanien zu konstruieren und dann ist die Frage, okay, was will denn aber Albanien? Ne? Dustin Hoffmanns Charakter fragt sich auch so, ne? Weil der Antagonist, das ist ja eigentlich das Coole, dass es wird ja heutzutage auch immer erzählt, dass Politik immer so erzählt werden muss wie eine Story oder wer die bessere Story hat, der gewinnt. Und das ist natürlich der Dustin Hoffman-Charakter, der aus Hollywood kommt und der weiß, wie man Stories erzählt und meint dann eben, der Antagonist braucht halt auch irgendwie eine Motivation. Und dann kommt so, they wanna destroy our way of life. Und dann kommt so, we just found out they have the bomb. Und das ist ja der ganze Irakkrieg, ne, dreht sich ja um diese Geschichte zum Beispiel, ne, um diesen internationalen Terrorismus. Das ist vor 9/11, ne, das ist vor the war on terror und es ist auch vor Lewinsky. Also der Film kommt raus, bevor es diese ganze Lewinsky-Geschichte gibt und hier ist ja quasi der Aufbau, dass dem Präsident vorgeworfen wird, eine Frau sexuell misshandelt zu haben und das ist alles irgendwie so davor, deswegen hat man die ganze Zeit das Gefühl, es ist prophetisch und gleichzeitig hat man aber auch das, also und dann sagen die ja immer, am Anfang sind sie beim Produzenten und er sieht diesen Beitrag über den Präsidenten im Fernsehen und sagt,
irgendwie This Guy is Done For. Da kommt man nicht raus. Aus dieser Geschichte kann man nicht rauskommen. Und wir haben ja genau solche Geschichten auch gehabt vor der Wahl von Donald Trump, wo es immer wieder heißt, okay, da kann er aber nicht rauskommen. Das geht nicht mal. Und dann merkt man so, ja, es hat gar nicht so einen großen Spin gebraucht. Also hier hat man ja wirklich Leute in Hinterzimmern, die rauchen und noch einen Musiker engagieren und weiß ich nicht was, um da halt dieses riesengroß aufzubauen. Und mittlerweile denkt man, ja, es haben vielleicht ein paar Tweets gereicht. Oder es reicht nicht mal das. Leute scheißen vielleicht heutzutage wirklich darauf, wie plausibel diese Wahrheit tatsächlich ist, die sie verkauft bekommen. Also ich finde, das ist so ein ganz starkes Gefühl in beide Richtungen, das ich hatte bei dem Film. Aber Christian, du hast schon angedeutet, du fandst ihn nicht so gut. Erzähl doch mal, warum.
Also ich glaube, ich fand ihn nicht so gut aus zwei Gründen. Das eine ist, finde ich, dass der Film einfach sehr bei diesem Zynismus stehen bleibt. Und es ist alles sehr so, Mensch, wie skrupellos die alle sind. Und ich finde, es geht über diese Idee, zumindest filmisch, jetzt nicht so wahnsinnig hinaus. Also was mir gut gefallen hat, ist eben, dass es im Detail sehr lustig ist, dass die Delivery super ist von denen und das natürlich immer cool ist, wenn dann Dustin Hoffman immer sagt, that is nothing, wenn die Situation immer schlimmer wird und so. Also da hatte ich hatte einfach Spaß, den Leuten zuzugucken, das schon. Aber bei dem anderen, das ist so ein bisschen so fad. Ich fand, der hat dann nicht viel gemacht, außer diese These zu entwickeln, dass halt Politik ein skrupelloses Geschäft ist. Möglicherweise damals ja dann quasi neu, da auch zum Beispiel diese technischen Möglichkeiten zu zeigen und so. Das ist der eine Grund, dass der Film da stehen bleibt. Und der andere ist, ich glaube, dass es einfach verführerisch ist zu denken, naja, so ist das ja wirklich. Aber wenn man dann überlegt, frage ich mich, ist es denn bei Trump wirklich so? Also viele von den Nebelkerzen, die Trump aufwirft, funktionieren ja bei den Leuten auch gar nicht so richtig. Also und die Taktik ist ja nicht, Mensch, wir machen jetzt vielleicht sowas wie Weapons of Mass Destruction im Irakkrieg vor 15 Jahren, sondern die Taktik ist ja eher, wir werfen einfach so viel in den Raum, dass dann niemand mehr weiß, was Wahrheit ist und was nicht. Also es geht ja gar nicht mehr um die Lüge, sondern es geht ja darum, gar kein Interesse mehr dran zu haben, irgendwas als Lüge oder als Wahrheit zu etablieren.
Aber findest du, man kann das dem Film vorwerfen, dass er das, also dass er Trump und wie das aktuelle Media-Age funktioniert, noch nicht vorhergesehen hat 1997? Weil ich würde eher sagen, er hat sehr viel vorhergesehen, was wir dann tatsächlich auch bekommen haben, aber was vielleicht schon ein paar Jahre her ist.
Ich finde nicht, dass man das dem Film vorwerfen kann. Ich glaube, man kann es so ein bisschen so eine Party in der Küche rumsteh, Dude-Bewertung von Wag the Dog vielleicht vorwerfen, wenn Leute sagen, ach Mensch, also der hat vor 23 Jahren schon entdeckt, wie es wirklich ist. Und da dann, finde ich, kann man sagen, ja, hat er? Nee, eigentlich, also heutzutage ist man eigentlich sogar noch weiter. So, eher.
Genau, um da so ein bisschen einzuhaken, tatsächlich, also den Film muss man ganz klar als Satire lesen. Und deswegen finde ich sozusagen diesen Zynismus, der sich von vorne bis hinten durchstreckt, finde ich an dem Punkt dann auch stimmig, wenn man sagt, es ist von vorne bis hinten eine Satire, die sich durchzieht. Also da fände ich dann sozusagen einen belehrenden Part an der Stelle dann eher unpassend, so ein Stück weit, oder so eine kritische Reflexion. Also deswegen muss man das weniger als dokumentarisch fundiert, als vielmehr als eine überzeichnete Satire sehen. Und tatsächlich, der Film, was er ja nicht macht, ist was völlig Neues aufzuwerfen, sondern eigentlich Dinge, die schon lange und über Jahrhunderte quasi vorhanden sind, aber nochmal ganz anders sozusagen uns präsentiert, weil das Thema Propaganda ist ja wirklich uralt und Massenmedien, die eine gewisse Rolle spielen, wir können ja vielleicht auch noch so ein bisschen Luhmann oder so ankratzen, was der über Massenmedien sagt, weil das ist spannend in dem Kontext, weil es sich tatsächlich eher um ein System handelt, als um einzelne Akteure, die, so wie es der Film ja darstellt, so ein bisschen die Strippen zieht, so ist es ja eben nicht. Aber das finde ich ja eben so herrlich, dass es eben diesen Satire-Ansatz hat und dass das alles so einfach ist. Also ich finde, ein Stück weit kann man auch heute so ein bisschen sehen, im Grunde genommen nimmt es auch indirekt, und es ist natürlich schade, dass das nicht deutlich herausgekehrt wird, aber auch diese Verschwörungstheorien so ein bisschen auf die Schippe, eben weil es so einfach ist und weil so wenige das steuern können, was aber ja gar nie der Fall sein kann. Deswegen sollte man den Film tatsächlich eher nur so ein bisschen, also ich genieße ihn vor allen Dingen durch die Charaktere, durch die Thematik grundsätzlich, aber man sollte sich nicht auf die Fährte führen lassen, zu sagen, das ist die Wirklichkeit, so funktioniert Politik, so funktionieren Medien, das ist es nicht. Aber es kratzt natürlich viel an und so wie es Satire tut, hält es ganz vielen Akteuren den Spiegel vors Gesicht, wenn man so will.
Ja, es ist ja auch so, ich fand das witzig, weil dieses Wort Spin-Doktor, das habe ich dann auch damals so zum ersten Mal gelernt, dass es das gibt. Und das ist ja so ein Wort, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also man hört es manchmal noch hier, dass es die auch in verschiedenen deutschen Parteien und sowas gibt, dass das irgendwie ein Job ist, den man tatsächlich hat. Aber es ist eher, glaube ich, durch ein anderes Wort in letzter Zeit wieder stärker in den Fokus gerückt. Und zwar dieses Wort des Framings. Also da gab es ja auch so vor so 2 Jahren oder sowas kam das ja so auf. Und es war immer die Frage, wie sind Sachen geframed, was ja auch so eine Sache aus der Medienkritik ist. Und dann tatsächlich in einem öffentlichen Diskurs auch irgendwie stattgefunden hat. Und das haben wir natürlich auch bei ganz vielen politischen Talkshows, auch wenn man sich Rhetorik anschaut und sowas. Es gibt diesen geilen Begriff, ich weiß nicht, was das dritte T leider ist. Ich glaube, es ist irgendwie Touch, Turn und Talk oder sowas. Das ist quasi, wenn du was gefragt wirst zu irgendwas. Also, weiß nicht, Herr Lindner, was sagen Sie zu den schlechten PISA-Ergebnissen, dann so, ja, sehr gut, dass Sie die PISA-Ergebnisse ansprechen und wie die unsere Schüler in der Schule abschneiden, hat ja auch immer was mit der Wirtschaft zu tun und in der Wirtschaft will ja meine Partei das und das machen, so, ne? Also dieses so, man fasst das eine an, man dreht es um und man sagt dann etwas anderes, ne? Er wurde überhaupt nicht zur Wirtschaft gefragt, aber er hat es geschafft quasi sogar, und Christian Lindner kann das ja sogar sehr gut, so ganz natürlich einfach umzuwechseln in so eine völlig andere Geschichte und dieses so, was ist das Framing und können wir vielleicht nicht nur die tatsächliche Situation halt umframen, sondern können wir tatsächlich eine neue Tatsache schaffen oder kreieren, auf die sich dann alle raufschmeißen. Ganz am Ende nimmt der Film sich, das finde ich eh geil, der Film, die, das ist eh cool, finde ich erstmal, dass man auch so auf der Seite der vermeintlich Bösen ist und dass das so ein großer Spaß ist. Das ist sowas, was Kino, finde ich, gut kann eigentlich und was manchmal so ein bisschen heutzutage so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass man erstmal zeigt, was die für einen Spaß haben und wie cool das ist, obwohl die natürlich alle moralisch auf dem untersten Level eigentlich agieren, so diese Leute. Und ganz am Ende sind so zwei, also da haben sie das schon alles geschafft und es wurde alles aufgebaut so und die Werte des Präsidenten sind schon wieder in neue Höhen geschnellt und sowas. Und dann sitzen so zwei, ich weiß gar nicht, politische Journalisten oder so, auch in so einem Fernsehstudio und erklären diese ganzen Sachen vermeintlich und dann sagen die so ein bisschen, ja, diese tollen Zustimmungswerte des Präsidenten sind nicht based on events, but on the spin of events. Und das Witzige ist ja, dass wir als Zuschauer sagen müssen, ja, es ist schon mehr als der Spin, also der Spin wird hier schon fast zur Realität. Spätestens dann am Ende, wo wir merken, es gibt tatsächlich einen Krieg mit Albanien jetzt scheinbar. Ne? Das ist ja so ein bisschen, was der Film auch sagt, dass man kann es so lange spinnen und framen, was ja auch in der Soziologie, wie ist das? Also das hat auch gedachte Sachen oder Konventionen irgendwann zu tatsächlichen Tatsachen irgendwann werden. So, das wird ja hier auch so ein bisschen dargestellt. Aber ich würde auch sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt davon geht, wie funktionieren Medienverschwörungen, sondern auch so um diese Frage, so wie kann man etwas framen? Und ich finde das auch jetzt noch nach 23 Jahren beeindruckend, das zu sehen. Also gerade diese Szene, in der Bob De Niro dann da sitzt und dann irgendwie sagt so, ja, es hat auf keinen Fall was mit dem B-23-Bomber zu tun. Und dann sagt dieser White House-Sprecher da so ein bisschen, nee, es gibt gar keinen B-23-Bomber. Ja, genau, das habe ich gesagt. Und das finde ich schon, also auch so ein rhetorischer Kniff, den ich immer noch sehr überzeugend fand, quasi, dass man, indem man etwas dementiert, schon ein Interesse weckt. Und da kommt auch wieder diese Hollywood-Ebene mit rein, weil ja auch der Film die ganze Zeit versucht zu erörtern, was ist denn eine gute Story? Was brauchen wir? Und ich glaube, das ist der erste Punkt. Der erste Punkt, den man braucht bei einer guten Story, ist die, so die Neugierde darauf, dass da was ist. Und indem man es abstreitet, bevor es überhaupt existiert, wird die schon geweckt. Also ist auch so viel über Storytelling drin. Und das fand ich ganz cool.
Und was mir noch einfällt zum Thema Zynismus tatsächlich, weil wir betrachten ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Akteure, die diese Story erfinden, also die Spin-Doktoren. Und tatsächlich, es gibt ja Spin-Doktoren. Also wir haben jetzt den jüngsten Fall mit der Heinsberg-Studie beispielsweise, wo Kai Diekmanns PR-Agentur eingespannt wurde. Story da geht es ja auch so ein bisschen in diese Richtung, nennen sich ja sogar Storyhouse, genau. Wo man so ein bisschen Agenda-Setting betreiben will. Und da ist dann tatsächlich der Film ein schöner Einblick und ich kann mir das sehr gut nachvollziehen, warum Menschen das dann so machen. Also warum wird man Spin-Doktor? Und ich finde, das erzählt der Film auch noch mal auf einer eigenen Ebene ganz schön, weil da geht's gar nicht so ums Geld. Also diesem Produzenten beispielsweise geht's nicht ums Geld, dem geht's um die Anerkennung. Das betont er ja immer wieder. Und er will am liebsten diese Geschichte erzählen, wie er die Geschichte erfunden hat. Und er darf's ja nicht, weil es ja super geheim ist und so weiter. Und da, finde ich, ist es dieses Spiel mit der Macht, mit der Macht des Geschichtenerzählens sozusagen Weltgeschichte zu schreiben. Es gibt ja also diese eine Szene, wo er sagt, wollen wir nicht als nächste Aktion dem Präsidenten den Friedensnobelpreis zuschustern? Und die Antwort ist so, ja, aber es gab doch gar keinen Krieg. Und dann er so, ja, aber dann ist es doch eine umso erstaunlichere Leistung, wenn er den dafür kriegt. Und so diese Lust der an der Manipulation, die kommt, finde ich, super gut rüber und zeigt halt, dass es offenbar Menschen gibt, die dafür empfänglich sind, so zu handeln und die jegliche Art von Moral über Bord werfen und nicht nur, wenn es darum geht, Geld dafür zu kriegen.
Das ist natürlich auch extrem traurig, dass halt Hollywood als Spin-Doktoren so Dustin Hoffman in so einem riesigen Palais hat und dann Robert De Niro, der einfach super smart ist, und die Deutschen kriegen so Kai Diekmann und Michael Spreng oder so. extrem erschütternd.
Kai Diekmann für mich der Robert De Niro Deutschland.
Der Robert De Niro der Herzen.
Am Look, glaube ich.
Aber ich, also da wollte ich dir auch gerade noch zustimmen. Ich finde auch, die schönsten Momente auch des Films sind eigentlich, wenn dann da eben so überlegt wird, wie diese Geschichte entwickelt wird, und dann hocken die da alle zusammen und die Kostümdesignerin macht dieses und irgendwie jeder hat noch so eine kleine Idee und dann wird das ganz schnell. Und da fand ich, hat der Film auch so am ehesten noch so den Test der Zeit bestanden, weil ich da dachte, ach, diese Schnelligkeit, das ist dann das, was später vielleicht irgendwie bei West Wing oder vielleicht sogar bei Veep dann auch nochmal wieder auftaucht, so dieses, wenn das so, das ist einfach sehr geil eng geschrieben und wird gut hin und her geschossen. Also das war so mit das, wo der Film mich dann auch am meisten bekommen hatte.
Ja, witzigerweise haben wir ja auch so einen Fall in der Realität gehabt, der dann auch als Film Oscar prämiert wurde mit Argo, ne? Ist mir dann so aufgefallen. Also wir haben ja tatsächlich diesen Fall, dass dann tatsächlich ein Hollywood-Studio gekommen ist und dann halt quasi der, weiß nicht, ob sie CIA war oder so, dann der zu helfen, diese Leute da aus dem Iran rauszuholen. Also da musste ich auch so ein bisschen dran denken. Filmisch, ich finde auch, du hast es gerade angesprochen, Christian, der Anfang ist stark, also während sie die Geschichten kreieren, und dann in der Mitte ist es auch stark, wo sie merken, Mist, die Geschichte zündet nicht mehr, wir brauchen was anderes, und dann geht ja diese Story-Bau-Geschichte auch so ein bisschen weiter, ne? Also am Anfang haben wir ein Interesse aufgebaut, dadurch, dass es dementiert wird, wie bei so einem Trailer, wie bei so einem Teaser oder wie beim Snyder-Cut von Jack Snyder, der jetzt scheinbar rauskommen soll, von Zack Snyder, wo jahrelang gesagt wird, den gibt's nicht und jetzt nächstes Jahr kommt er raus. Dann wird das Interesse so geweckt durch Leid, also dadurch, dass wir tatsächlich sehen, okay, da sind tatsächliche Menschen, und dann auch so durch so eine Art der Hilfsbereitschaft und dann dieses Wir-Gefühl, ne, das ist ja witzigerweise Willie Nelson, der dann den Song schreiben soll dafür, dass sie dann in den Krieg ziehen, und dann merken sie, Mist, der Krieg ist, also das ist auch eh eine geile, ich finde, der Film ruht sich auch so aus in seiner Absurdität, also dann ist halt der Krieg abgesagt, also der Krieg, den es nicht gibt, und dann sitzen die alle im Tonstudio und sind da traurig darüber, dass kein Krieg mehr ist. Ein Krieg, den sie erfunden hatten, weil der Krieg dementiert wurde. Und sobald er halt öffentlich dementiert wurde, gibt's den halt auch nicht, den es aber sowieso nie gegeben hat. Und dann kommen sie darauf, dass sie diesen alten Colonel Shu da irgendwie holen. Dann sagen sie zu Willie Nelson, ja, musst jetzt einen Song schreiben über einen Shu, denn we had a war and we forgot the hero. Ne? Also wir hatten noch gar nicht quasi die Heldengestalt, und so können wir es nochmal drehen. So können wir es alles nochmal drehen, bis wir dann zur tatsächlichen Wahl kommen. Und dieser zweite Akt des Films, das ist ja witzig, ist ja auch der zweite Akt des Spins, und da sagt ja Dustin Hoffman am Anfang, weil er sich mit Drehbüchern auskennt und sowas, okay, wir haben den ersten Akt, was ist denn der zweite Akt? Und dann sagt Robert De Niro, wir brauchen keinen zweiten Akt, weil wir müssen nur durch den ersten Akt kommen, denn sind ja schon die Wahlen, und dann ist es halt egal, was danach passiert ist, und dann ist auch egal, ob diese Sexual Misconduct Allegations wieder hochkommen quasi, weil dann ist es ja der Präsident, so wie das ja auch ungefähr bei Donald Trump dann tatsächlich war. Ich finde, der Film fällt halt ein bisschen auseinander, als Woody Harrelson als dieser völlig wahnsinnige, eine Nonne vergewaltigt habende Insasse dann da in dieses Flugzeug Flugzeug kommt und das Flugzeug halt dann abstürzt und so weiter, dann merkt man, okay, also oder vorher, ich glaube, wie du meinst, Patrick, man kann den ganzen Film komplett als Satire sehen, aber weil so vieles, was wir da sehen, schon von der Realität eingeholt wurde, wirkt dann erst das so richtig bescheuert, finde ich, dass die dann halt abstürzen und stehen die da in dem Wrack und Dustin Hoffman sagt, ja, this is nothing und dann geht's einfach so ein bisschen weiter. Dann hat es mich so ein bisschen verloren, da habe ich mich auch gefragt, ob man nicht eine andere, also wäre es vielleicht interessant gewesen, einen tatsächlichen Vietnamkriegsveteran oder sowas in dieser Rolle zu haben, der den so ein bisschen zeigt, was denn tatsächlich sie da gerade anrichten oder sowas. Ich glaube, da wäre noch eine andere Ebene möglich gewesen, als diese super seltsame, okay, wir haben uns jetzt hier diesen Wahnsinnigen angelacht und müssen irgendwie damit umgehen. Da hat er mich auch ein bisschen verloren an der Stelle, muss ich sagen.
Obwohl Woody Harrelson natürlich alles gibt. Es ist immer geil, wenn er von N Hash vom Finger isst und so. Das ist einfach sehr lustig. Und aber da ging es mir auch so und dann gerade dann auch am Ende, wenn dann quasi nochmal groß aufgelöst wird, wie also quasi, wenn Dustin Hoffman dann so seine letzten Szenen hat, da habe ich auch gedacht, ah, das fühlt sich so richtig organisch, fühlt sich das nicht mehr an in dem Zusammenhang, wie die Figur vorher war. Also interessant, dass du das anders gesehen hast, Patrick, weil du ja meintest, ja, er schaut ja immer nach dieser Anerkennung so. Aber da dachte ich auch so, ja, es war alles cool bis dahin und jetzt ist es irgendwie mir ein bisschen zu sauber zusammengeschnürt irgendwie.
Also der Witz ist ja so ein bisschen, das ist ja auch so menschlich, also der Witz ist ja so ein bisschen eigentlich, dass Dustin Hoffman halt viele Filme, ich finde es interessant, dass man einen Produzenten genommen hat und nicht einen Regisseur eigentlich an der Stelle. Das fand ich so ein bisschen seltsam eigentlich, die Wahl. Ist halt noch höher im Studiosystem irgendwie drin. Aber, und vielleicht noch weniger Künstler dann am Ende, als tatsächlich genau jemand, der halt Gelder rumschiebt und so. Ich fand aber ganz cool, dass wir ja diese Entwicklung von Dustin Hoffman sehen im Film, dass er auf einmal merkt, Mist, das ist ja viel besser als alles, was ich jemals gemacht habe. Und dann gehen diese Zustimmung zu dem Präsidenten hoch und die Öffentlichkeit sagt, ja, das ist wegen der tollen Werbekampagne gewesen. Dann sehen wir halt immer diesen super beschissenen Spot, wo so zwei Leute so da in diesem Pferdestall sehen und immer sagt so, never change a horse midstream. Und dann sagt er so, was, diese zwei dusseligen Filmstudenten kriegen jetzt hier irgendwie die Anerkennung? Aber ich war das eigentlich, also dass er quasi erst das geiler findet als alle seine Filme, weil es real ist, aber weil es real ist, da kann er auch keine Anerkennung dafür kriegen. Ich finde das eigentlich einen ganz schönen Charakter-Arc, den er da hat.
Deswegen ist ja quasi auch die Rolle des Produzenten die richtige Wahl. Also es kommt ja auch ganz am Anfang, wo er sagt, also der Oscar wird nicht für Produzenten vergeben, was ja tatsächlich so ist. Aber die Produzenten diejenigen sind, die einen Film erst entstehen lassen. Und die Arbeit des Produzenten, gut, ich arbeite mittlerweile ja selber in einer Produktionsfirma, von daher kann ich das nur bestätigen. Tatsächlich ist ja eine sehr vielschichtige, ist ja nicht einfach nur, ich lege ein Bündel Geld auf den Tisch und dann entsteht ein Film, sondern der muss ja alle Fäden und kreativen Fäden zusammenführen. Und deswegen fand ich das schon gelungen in diesem Kontext und auch gerade, wie du die Szene beschrieben hast, wo er sieht, okay, die Anerkennung geht mir jetzt flöten, weil alles, was er sucht in seinem ganzen Leben, und er hat ja alles, materiell gesehen. Er hat eine fette Villa und so weiter und so fort. Aber das ist ihm bisher immer verwehrt geblieben. Und deswegen will er ja unbedingt diese Geschichte erzählen. Und deswegen ist er so stinksauer, dass die Anerkennung am Ende an die Werbefuzzis ging und nicht eben ihn als tollen Gestalter von Realität. Und ich finde, genau das fügt sich da sehr gut ein. Ansonsten, der Mittelteil tatsächlich mit dem Flugzeug, das wird dann schon sehr hanebüchen, gebe ich recht. Aber gerade das Ende, das Finale, wo es dann in diese Wunde geht und in diese Anerkennungsgeschichte, die finde ich wirklich nochmal sehr, 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 sehr stark.
Du wolltest noch was zu Luhmann und der Rolle der Medien sagen, das würde mich interessieren.
Ich glaube, Christian wollte nochmal ansetzen, oder?
Ich wollte nur mini ansetzen, dass ich finde, dass es nicht stimmt, dass es keinen Oscar für den besten Produzenten gibt, weil tatsächlich ja der beste Film der Oscar ist, bei dem die Produzenten auf die Bühne kommen und den die entgegennehmen. Aber da bin ich auch schon im Film hängen geblieben. Ah. Also, der ist nicht offiziell.
Zumindest ist
so
das, genau, aber das thematisiert er ja quasi in seiner Rolle, zu sagen, es gibt jetzt nicht der beste Produzent als Kategorie, sondern dann nur der Film. Ja.
Jetzt zu Luhmann, weil also ich weiß nichts über Luhmann.
Dann können wir jetzt alle was lernen. Soziopod Mini, los geht's.
Ja, also so tief durchdrungen habe ich Luhmann jetzt auch nicht, aber natürlich gibt's von Luhmann interessante Betrachtungen zum Thema Massenmedien. Und ich finde, das bringt der Film einerseits ganz gut, andererseits wieder nicht gut drüber, weil, wie schon erwähnt, der Film suggeriert ja eigentlich, dass es hier so ein paar Strippenzieher gibt. Was wir aber merken, ist, dass diese Strippenzieher im Grunde genommen eingebettet sind in einem ganzen System. Und im Grunde genommen hat Luhmann versucht, Medien und Massenmedien sozusagen aus der systemischen Perspektive zu betrachten, indem er eben gesagt hat, es gibt im Grunde genommen nicht einzelne Akteure, sondern ein System aus Kommunikation. Also alle bedingen sich sozusagen gegenseitig, reagieren aufeinander. Und so ist das eben ein bisschen auch in dem Film, wobei er sehr stark eben auf diese Strippenzieher geht. Was ich damit sagen will, ist, diese Story, die sie in dem Studio drehen, die kann ja dann am Ende nur platziert werden und erfolgreich sein, wenn es A, ein System gibt aus Journalisten, die das unüberprüft sozusagen senden und bringen. Und da können wir vielleicht auch nochmal diskutieren, ist das in den letzten Jahrzehnten vielleicht sogar noch stärker geworden? Hat sich da überhaupt was verändert? Ist das gleich geblieben? Ist es besser geworden? Das fände ich nochmal spannend, mit euch zu diskutieren. Und es muss ja natürlich auch Rezipienten geben, also Leute, die das dann im Fernsehen sehen und glauben. Und Dreh- und Angelpunkt dieses Films war ja immer, es muss wahr sein, weil ich es im Fernsehen gesehen habe. Und der Vortrag von Niklas Luhmann zu Realität der Massenmedien beginnt tatsächlich mit dem Satz, alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Medien. Und das finde ich halt sozusagen die spannendste Parallele zwischen der Systemtheorie von Luhmann dahingehend und dem Film, weil eben Luhmann eben auch sagt, unser maßgebliches Wissen über die Welt erfahren wir eben über Massenmedien. Und damit sind natürlich Bücher mit eingeschlossen, eben nicht nur das Fernsehen, wie es hier in dem Film dargestellt wird, sondern alle Arten von Medien, die konsumiert werden. Und ich finde, da ist schon was dran. Und Luhmann und viele andere Denker ja vorher auch, Luhmann ist ja auch auf, basiert ja auch im Grunde auf dem Konstruktivismus, worauf sich schon Kant und so weiter bezogen hat, die eben sagen, man kann Wirklichkeit nicht abbilden eins zu eins. Man kann immer nur einen Teilaspekt darüber einerseits übertragen, also man wird nie die volle Wirklichkeit übertragen können, und andererseits gibt es immer die Möglichkeit, oder Wirklichkeit konstruiert sich, wenn man so will, nämlich bei den Zuschauern, aber auch bei den Sendern. Und so ist es so ein Gemeinschaftskonstruktionsakt. Und so entsteht Wirklichkeit, und das bringt der Film eben sehr schwarz-weiß skizziert drüber, aber schon thematisiert dieses ganze komplexe Ding.
Ja, ich finde,
hat man das so einigermaßen verstanden, was ich meinte?
Ja, also ich habe vor allem das Gefühl heutzutage, dass vielleicht der Film noch naiv ist, indem er noch so stark an der Macht der Bilder hängt und denkt, man müsse überhaupt ins Studio gehen, um dieses Mädchen zu filmen, damit die Menschen das glauben. Also einerseits würde ich sagen, wir sind so medienkritisch geworden, dass man wahrscheinlich so ein total aufwendiges, also dass wenn jetzt jemand irgendein Treffen mit Trump und irgendwem deepfaken würde oder so, ja, dann wären wahrscheinlich 120 Computer-Cracks schon, hätten das durch ihre Simulationen laufen lassen und gesagt, das ist ein Deepfake, das stimmt gar nicht, und dann wäre es sofort entlarvt. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile der Spin selbst oder einfach nur die Behauptung vielleicht schon viel stärker ist als irgendein Bild oder irgendetwas Tatsächliches, was man abbilden muss. Ich meine, wir haben das, jetzt war das diese Woche, dass die Bild-Zeitung so eine sehr fragwürdige Anfrage an Christian Drosten geschickt hat, und er hat nur, gut, das ist vielleicht auch ein Bild, aber nur diesen Text der E-Mail veröffentlicht und, weiß ich nicht, 20.000 Likes auf einen Tweet, und der Diskurs ist schon wieder da über die, was macht die Bild-Zeitung und so weiter und so fort. Trump muss ja nur, oder es muss ja nur jemand etwas, irgendein Wahnsinniger wie Boris Palmer oder sowas, muss ja nur irgendwie sagen, ja, man könnte ja auch die alten Leute sterben lassen, und schon, zack, haben wir eine gesellschaftliche Debatte darüber, die in Gang ist, ohne dass das tatsächlich vielleicht sogar in irgendwas verhaftet sein muss. Wir haben so ein bisschen bei Matrix drüber gelesen, dass es ja irgendwie das große Thema von Baudrillard ist, so diese Frage, muss überhaupt das, was einen Wert hat, überhaupt noch irgendwo in der Realität existieren, oder sind es nur noch die Dinge quasi aus dem Internet, die sich gegenseitig widerspiegeln und die wir mit in den Alltag nehmen? Also ich habe mich dann so gefragt bei dem Film, brauchen wir überhaupt, damit die Medien das, nicht unbedingt damit die Medien das glauben, aber damit die Medien das thematisieren und auf Seite 1 packen und sowas, brauchen wir da überhaupt diesen Aufwand, der hier in diesem Film gemacht wird, oder reicht es nicht einfach, wenn jemand mit einer einigermaßen Reichweite einfach nur irgendeine Behauptung reinhaut, weil auch die sehr kritische Linke sich sofort draufstürzt und das mitdiskutiert und dann andere Sachen wieder unter den Tisch gekehrt werden. Also wir haben so viel bei Xavier Naidoo, gut, bei Attila Hildmann, der steht ja jetzt wirklich da vorne an diesen Demos und macht da mit so, aber jeden Tag wird irgendeine Sau durchs Dorf getrieben und währenddessen passieren aber halt viel schlimmere Sachen in der Welt, die komplexer sind, die sofort unter den Tisch fallen. So, ich frage mich das, ja, ob es tatsächlich noch diesen Aufwand wirklich braucht, damit die Medien drauf anspringen, obwohl die Medien so kritisch sind.
Und ich finde, da ist die Frage ja auch, ob das so ein Frontstage-Theater ist und ob das vielleicht dann, wie viel das dann wirklich damit zu tun hat, was tatsächlich in politische Entscheidungsprozesse einfließt und so. Also es ist ja einfach sehr krass eine Ablenkung. Also es klingt jetzt auch sehr verschwörungstheoretisch, das Wort Ablenkung, aber dass es eben natürlich einfach wahnsinnig ermüdend ist, viel Zeit kostet, viel Sendezeit, viel Spalten in den Zeitungen wegnimmt und dass eigentlich sehr unklar ist, wie dann im Hintergrund tatsächlich politische Entscheidungsprozesse funktionieren und dass man dann entweder darauf hoffen kann, dass es einigermaßen vernünftig funktioniert, wie vielleicht in Deutschland, oder dass man halt sieht, wie es schiefgehen kann, wenn das System so erodiert wird, wie gerade in den USA. Also so, ich finde, man kriegt sehr schlecht mit, wie so eine tatsächliche Ausschussarbeit funktioniert, wie so eine tatsächliche vielleicht Lobbyarbeit funktioniert, wie ob es noch Experten gibt, wer sitzt da mit wem und wer schreibt dann tatsächlich den Bericht, der dann in so einer kondensierten Form der Kanzlerin oder dem Präsidenten vorgelegt wird, sodass die abnicken und so. Das finde ich, geht da total unter durch dieses sehr viel Atemluft einnehmende Theater.
Du meinst jetzt bei uns in Diskurs und nicht im Film, oder?
Ja, genau. Nein, im Diskurs. Ich meine, der Film rafft da ja sehr stark. Also die Tatsache, dass es ja 11 Tage sein sollen und so. Also naja, aber jetzt habe ich Patrick unterbrochen.
Kein Problem. Was ich eben sagen wollte, der Film spielt ja tatsächlich noch zu einer ganz anderen Zeit, wo Medien tatsächlich noch komplett anders aufgestellt waren. Also da haben wir noch die klassischen Gatekeeper-Funktionalitäten, das war lange vor Social Media, lange vor dem Internet, ja, wo eben Fernsehen sozusagen die Hauptröhre war und ganz wenige Leute darüber entscheiden konnten, welche Inhalte tatsächlich auch gesendet wurden. Und heute haben wir ja einen völligen Freiflug. Deswegen wäre es auch interessant zu gucken, kann man überhaupt noch so klassisch Spin-Doktoren, wie es dieser Film überskizziert hat? Ich würde tatsächlich sagen, es ist einerseits schwieriger zu Spin-Doktoren, also tatsächlich so Sachen wie jetzt hier mit Kai Diekmann und so weiter, das wird ja auch sofort wieder hochgespült. Also da gibt es eben nicht die Möglichkeit, Dinge zu steuern und zu planen und zu kontrollieren, sondern die vielen Stimmen verhageln ja auch das. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist eben tatsächlich, sind auch Tür und Toren geöffnet für jeden Müll, der behauptet wird, wie du ja schon eingangs gesagt hattest. Es ist fast schon egal, ob da ein Bild vernünftig gefotoshoppt ist oder ob man sieht, dass das gefotoshoppt ist. Hauptsache, das Bild entspricht sozusagen dem Slogan, der Aussage, es wird shareable, ich kann es teilen mit anderen und schon ist die Story da. Und es ist auch gar nicht entscheidend, dass die Story innerhalb von einer Stunde widerlegt wird, denn wenn die Botschaft einmal in den Köpfen ist, hängt sie da fest. Und das ist ja das Fatale im derzeitigen Medienzeitalter, dieses Debunking, also dieses, der Versuch, Fake News aufzudecken, aufzuklären, ist wesentlich aufwendiger, als Fake News zu produzieren. Und das, diese Asymmetrie, das ist wirklich ein absolutes Grundproblem, was demokratische Gesellschaften im Moment wirklich haben, weil es einfach ein Ungleichheitsverhältnis ist. Ich kann ganz einfach Fake News verbreiten, das aber aufzuklären, vernünftig zu recherchieren, Fakten zu checken, Zahlen zu checken, all die Dinge, die sind 1000-mal aufwendiger. Und gleichzeitig leben wir in einem ökonomischen System, was genau das aber belohnt. Also diese schnellen Schlagzeilen, diese schnellen Nachrichten, dieses Ungeprüfte, haben wir ein Belohnungssystem dahinter. Denn je mehr Klicks, desto mehr Geld verdienen wir. Und mit gut sauber recherchierten Artikeln verdient man eben nicht so viel. Und das, finde ich, das konnte der Film natürlich nicht im Ansatz vorausahnen. Aber das ist sozusagen der Unterschied zur heutigen Situation, so wie ich sie zumindest jetzt auch mal sehr überspitzt vorfinde.
Ja, und der Film zeigt ja auch quasi nicht, dass die Medien, also dass jetzt zum Beispiel die Washington Post jetzt damit drin hängt und jetzt den Spin von denen übers Telefon erzählt bekommt und dann tatsächlich bringt, sondern der Gag ist ja, dass sie diesen Spin durchstechen und dann tatsächlich die kritischen JournalistInnen im Film dann selbst für sich entscheiden, wir werden jetzt auf dieser Pressekonferenz den Sprecher des Weißen Hauses nach dieser Albanien-Geschichte befragen, weil das ist neuer, das ist theoretisch größer und das haben wir zuerst. Also sie wiegen sich ja in Sicherheit eigentlich kritisch zu sein, aber merken eben nicht, dass diese Story tatsächlich gar nicht stimmt. Und das ist natürlich dann tatsächlich auch die Rolle der Medien heutzutage. Es ist ja ein ganz großes Thema, dieses Aufmerksamsgesellschaft, Plattforming und sowas, das ist ja auch schwierig, weil auch bei den Hygienedemos wird ja gesagt, soll man darüber überhaupt berichten? Ja, es sind mehrere tausend Leute deutschlandweit. Wie berichtet man darüber? Ich meine, was ich jetzt immerhin ab und zu mal lese, aber was auch noch selten passiert, ist, dass mal direkt schon in der Überschrift schon etwas debunked wird und gesagt hat, weiß nicht, Trump lügt wieder oder sowas, dass man das mal in die Überschrift schreibt, anstatt erstmal in die Überschrift zu schreiben, was er gesagt hat und dann im dritten Absatz zu sagen, es war übrigens eine Lüge oder es gibt tatsächlich keine Informationen dazu oder sowas. Aber man merkt auch hier, dass auch in diesem Film die Medien die Chance gehabt hätten, diese Geschichte auf Sexual Misconduct tatsächlich halt auf die erste Seite zu bringen. Und das hieß ja so, und das ist ja auch die Langsamkeit der Medien, die hier in dem Film ist, die haben ja noch Zeit. Also die wissen, es wirkt wie wenig, ne? Also nächsten Morgen wird das in der Washington Post Seite 1 stehen und dann haben sie halt einen Tag Zeit oder einen halben Tag, da was anderes zu bringen. Und es klappt ja. Dann wird gesagt, jetzt steht es in der Post irgendwie auf Seite 12 oder sowas. Ne? Und gerade diese Idee, also dieses, ein Medienwissenschaftler Perksen, der war bei Jung und Live im Interview, der meinte so, dass es bei Trump so dieses Konfetti der Informationen ist, dass er hochwirft. Da muss man halt auch durchschauen können irgendwie als Medien und sich dann tatsächlich fragen, was ist denn das Wichtige und worauf beharren wir? Und machen wir jetzt vielleicht mal tatsächlich einen ARD-Brennpunkt zu etwas, das tatsächlich ein wichtiges Thema ist und nicht nur, also woran wird Wichtigkeit bemessen? Nicht nur wichtig, weil es scheinbar gerade viele Leute interessiert, weil es irgendwer gesagt hat. Das ist, glaube ich, die große Rolle der Medien gerade, die auch echt schwierig ist.
Ja. Zumal ja, wenn er Konfetti in die Luft wirft, früher war es halt eben so, dass die Medien dieses Zwischenglied waren, was sozusagen Konfetti rausgepickt haben und dann übertragen haben. Und jetzt ist eben diese Gatekeeper-Funktion fällt weg. Also Trump kommuniziert in Echtzeit mit den Menschen direkt. Er braucht den Journalismus dazwischen nicht mehr. Das ist der große Unterschied.
Und deswegen muss der umso kritischer sein, sonst ist es nur noch eine Verstärkung von dem, was Trump eben macht, ja.
Und die gleiche Strategie, die er anwendet, ist, Medien als Gatekeeper schlecht zu reden, permanent sie zu diskreditieren, also sie zu schwächen damit und damit deren Rolle zu schwächen, um seine eigene Rolle letztendlich als Nachrichtengeber wiederum auf der anderen Seite zu verstärken. Und das funktioniert leider sehr, sehr gut im Zeitalter von sozialen Netzwerken. Schweigen alle.
Ich hab da nichts hinzuzufügen. Ich sitze nur nickend vor meinem Rechner.
Und, du bist doch jetzt hier unser Mann hier. Du bist doch hier vorne. Was sagst du denn?
Ja, also ich finde.
Wie ist es denn? Wie funktioniert es denn in den USA?
Die Analyse ist definitiv richtig, dass mit Trump immer noch nicht vernünftig verstanden wird, umzugehen. Und zwar wird immer noch so getan, als ob das, was er sagt, Hand und Fuß habe. Also das bekommt immer sozusagen so diesen Benefit of the Doubt oder auch so, ja, man betrachtet das so, als ob das jetzt stimmt, aber so ganz oft ist eben so, nothing means anything, ja, also der sagt halt, ja, zu Ostern wird alles wieder aufgemacht und zwei Tage später, ach ja, nee, doch nicht und so, ja, also so, und die Taktik ist ja ganz oft auch, zielt gar nicht darauf ab, sich selbst groß dastehen zu lassen, sondern eben natürlich den Gegner zu diskreditieren. Also der Wahlsieg gegen Hillary Clinton war ja nicht aus eigener Stärke heraus, sondern aus der Schwäche von Hillary Clinton heraus. Das ist genau die gleiche Taktik wird jetzt eben mit Joe Biden verfolgt, wo es darum geht, ja, und dann hat der Sohn dies gemacht und dann Joe Biden ist natürlich auch senil, da ist ja dann auch immer sehr viel Projektion dabei. Und die ganze Taktik ist eben immer zu sagen, na schau, die Gegenseite ist auch furchtbar, aber ich sag's euch wenigstens. Und die Gegenseite verschleiert das so. Das macht es natürlich wahnsinnig frustrierend, weil es dann keine vernünftige Antwort darauf gibt, wie man sich jetzt dem nächsten Tweet nähert oder dem nächsten wild geshareten rechten Foto oder so. Und auf eine Art und Weise ist es dann schwierig, da Mechanismen zu finden, die länger hinschauen, weil das natürlich auch länger dauert, das zu recherchieren, und eben nicht darauf zu verfallen, dauernd nur wiederzugeben, was er jetzt in dem Tweet von wem gesagt hat und so weiter. Aber das wäre eigentlich auch die Aufgabe dann von einem Journalismus, sich da mehr diese Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, was heißt das, wie die Richter umbesetzt werden? Was heißt das, wie die Republikanische Partei ihm hinterherläuft? Was heißt das, dass da, was weiß ich, meinetwegen sein Schwiegersohn und seine Tochter in Positionen kommen, in denen sie nicht sein sollten? Und stattdessen, ja, geht's halt von morgens um 5 bis abends um 11 um die Tweets.
Ja, und du hast eigentlich zwei Sachen da angesprochen, die ich ganz interessant noch finde. Aber jetzt sind sie mir entfallen. Patrick, sag noch mal was.
Ich wollte tatsächlich noch mal sagen, die Argumentation von Christian gerade ist tatsächlich ja auch noch mal so ein bisschen aus der Warte, dass es immer noch Journalismus gibt als Gatekeeper, der sozusagen eine Aufgabe zu erfüllen hat und alle hören auf den Journalismus. Aber das ist ja das Tragische, das ist eben nicht der Fall. Deswegen kommt Trump damit durch. Der braucht die klassischen Medien im Grunde genommen gar nicht mehr, weil er streut sein Konfetti. Dann geht es erstens über die zahlreichen sogenannten alternativen Medienkanäle. Er hat da seine Imageboards, seine ganzen Supporter, die das dann schön verwursteln, noch in Verschwörungstheorien. Deswegen haben wir ja so Bewegungen wie QAnon, die woran sich Attila Hildmann und Xavier Naidoo laben und so weiter. Das heißt, den Journalismus, den wir von früher noch her kennen und wie er in dem Film dargestellt wird oder zumindest angedeutet wird, den gibt es einfach nicht mehr. Und das, glaube ich, hat Trump verstanden oder seine Leute, oder vielleicht hat er es auch nicht verstanden und hat einfach nur Glück und bläst raus, weil tatsächlich die Leute, er streut Nachrichten und die Leute picken sich das raus, was sie gerade gebrauchen können. Und das ist sozusagen das Neue, also emotional getriebene Geschichten, Nachrichten, Erzählung, will ich es mal so nennen. Und jeder pickt sich das raus, was sozusagen gerade in seine Gefühlswelt so ein bisschen da reinpasst. Das ist ein sehr dystopisches Bild. Und da kann ich natürlich nur sagen, als großer Fan des Journalismus, als Gatekeeper, ist so für mich die große Frage, wie kann man dem auch ein Stück weit wieder Herr werden? Weil wenn man wirklich ernsthaft interessiert ist an Aufklärung und so weiter, dann muss da was passieren, weil sonst werden wir alle durchtrumpisiert. Und wir sehen ja schon die ersten Anzeichen in Deutschland, wie sogenannte alternative Medien die Agenten setten und auch hier eifrig am Stuhl des Journalismus am Schrauben. Das macht mir wirklich große Sorgen. Ja. Und das hat der Film zumindest so ein bisschen mit angedeutet.
Ich sehe das auch nicht ganz so pessimistisch. Also ich sehe auch nicht, dass da quasi, also dass die Agenda so gesettet wird, das ist, glaube ich, weil man sich dem so ein bisschen so willfährig hingibt, weil es eben geile Bilder sind, wenn Attila Hildmann vor dem Bundestag steht. Aber es wird nicht betrachtet, dass das letztlich ja eigentlich anekdotisch ist. Und selbst das, was Trump macht, reicht nicht, um eine Mehrheit zu bekommen. Also das reicht, um halt auf 35, vielleicht 40% zu bekommen. Aber dann brauchst du eben doch noch Erfüllungsgehilfen, die das in anderen Medien weiterverbreiten, sodass eben quasi ein Teil der Mitte auch Zweifel bekommt und denkt, ah, na okay, dann bleibe ich vielleicht doch zu Hause oder so. Vielleicht ist ja doch irgendwie was dran, wenn das jetzt auch bei 60 Minutes in Frage gestellt wird, was mit Clintons E-Mails ist und so. Also mein Eindruck, da hätte ich aber, das würde ich wirklich gerne mal, also so in einem schönen politikwissenschaftlichen Buch lesen, ist, mein Eindruck ist, du kommst mit dieser Art in einem, ich sag mal, verschwörungstheoretischen Verschwörungsanhänger-Klientel so auf 35-40%, wenn du es richtig gut machst, so wie Trump. Und dann hast du möglicherweise eben ein System, was es dir erlaubt, dass du es kapern kannst, so dass es eben durch meinetwegen das Electoral College reicht, um da die Mehrheit zu bekommen. Oder du hast ein System, das sich wehrt. Also zum Beispiel das System des zweiten Wahlgangs in Frankreich, wo dann plötzlich es eben doch noch eine Versammlung gibt hinter dem Kandidaten, der einfach nicht Front National ist. Und die Tatsache, dass eben Trump damit durchkommt, glaube ich, kommt dadurch, dass es eben eine sehr, sehr laute Minderheit ist. Aber die Realität ist ja, 80% der Leute finden die Corona-Maßnahmen gut. 18 Millionen Leute schauen plötzlich die Tagesschau, als Corona losgeht. Und es gibt eben diese, also Ich glaube, worauf ich hinaus möchte, ist, die schweigende Mehrheit ist in Wirklichkeit eine vernünftige und keine radikalisierte. Und die zu bedienen, wird einfach außer Acht gelassen, weil man auf diese Telegenität und das Neue der sehr lauten Gegenseite springt.
Ja, also gebe ich dir einerseits absolut recht, aber sie ist sehr fragil. Und das sieht man jetzt wirklich auch am Beispiel in Deutschland an Corona. Ja, also wir sehen ja die Entwicklung. Am Anfang waren alle dafür, diesen Lockdowns, und dann ging es so schleichend. Und jetzt haben wir plötzlich, was ich damit sagen will, es kommen dann so verschwörungstheoretische Ansätze, zum Beispiel eines Ken Jebsens beispielsweise, dessen Video millionenfach geguckt wird. Und dann ist es tatsächlich oft der beobachtete Effekt. Ja, den findet man irgendwie schon doof, und was der sagt, ist schon sehr verschwörerisch, aber diese eine Sache, die er da erwähnt, da muss doch was dran sein, und das finde ich auch. Und das meine ich mit diesem Rosinenpicken, also ich blase dieses Konfetti und jeder pickt sich sein Einzelkonfetti, was eben zu seinem Weltbild passt, um das zu rechtfertigen, wovon er gerade überzeugt ist. Und Leute, die gerade in so einer Ausnahmesituation sind, die um ihre Existenz bangen, sind natürlich tausendmal anfälliger für solche Nachrichten, und da passiert es eben sehr schnell, und dann noch in einem Kontext, wo Medien jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren diskreditiert werden als Lügenpresse etc., dass das natürlich auch weiter erodiert und das verstärkt. Natürlich wird das nicht von heute oder auf morgen eine Mehrheit kippen, aber was wir ja schon durchaus erlebt haben, dass eine politische Agenda sich relativ schnell auch verändert. Von einem, wir müssen sehr vorsichtig sein, die Alten schützen, die Risikogruppen und so weiter, bis hin zu, jetzt müssen wir aber alles wieder aufmachen, weil eigentlich ist der wirtschaftliche Schaden viel größer und da sterben viel mehr Leute. Mhm. Und das sind alles so Nadelstiche. Das ist alles so auch aus diesem Konfetti heraus sich rausgepickt. Und das meine ich eher so. Und da habe ich so das Gefühl, dass sich das eher auch verstärkt. Dass die Leute halt eher darauf gucken, ich suche mir eher die Medien aus, die meinem Meinungsbild entsprechen, als umgekehrt.
Ja. Ja, aber dann muss halt die, der Schutz der freiheitlichen gesellschaftlichen Ordnung und auch des Grundgesetzes halt auch so ein bisschen Aufgabe der Medien werden, und deswegen brauchen die Leute halt auch Vertrauen in die Medien, ne? Und ich würde schon sagen, dass man in manche Massenmedien haben ja auch viele Leute dann Vertrauen, wie zum Beispiel in die Tagesschau oder so. Also ich wollte das vorhin nicht so verstanden haben, dass ich denke, die Medien sind heute auch nur noch Gatekeeper. Na klar, es gibt natürlich diesen kompletten anderen Kanal, und jetzt ist die Frage, wie gehen die Medien mit diesem Kanal um? Und lange hat man das Gefühl gehabt, dass es immer so ein Hinterherrennen, ne? Und wenn man dann tatsächlich nur die Banking-Artikel die ganze Zeit bringt, dann dauert es natürlich etwas. Und wenn die Sachen aber so bescheuert sind, dass es vielleicht gar nicht lohnt, das zu debanken, dann müssen halt Medien auch mal sagen, okay, wir setzen jetzt hier mal auch andere Leute aufs Podium und wir besprechen auch mal irgendwie andere Themen, ne? Also wenn man manchmal das Gefühl hat, okay, wir reden jetzt darüber, darf man noch das N-Wort benutzen, und dann mit Alice Weidel zum Beispiel. Das sind halt so die Sachen, okay, muss das wirklich tatsächlich sein? Also müssen da immer alle diese Leute auch wirklich gehört werden, weil sie eben eher auf ihren Kanälen schon rausblasen, oder können sich Medien emanzipieren und sagen, nein, zu diesem Thema machen wir den aufklärerischen Artikel und die Talkrunde so, dass wir nochmal einen anderen Punkt setzen, der uns wichtig ist, halt eben einen kritischen Blick, der nicht nur kritisch halt auf Politikerinnen und Politiker blickt, sondern eben auch auf die Wirtschaft, die ja eben die riesigen Lobbyverbände und so weiter hat. Wir haben ja jetzt hier diese, 9 Milliarden Rettung oder so von der Lufthansa gehabt und so. Das ist dann natürlich wichtig. Die zwei Sachen, die ich nur bei Christian, dass ich es einmal gesagt habe, ich finde interessant, an dem, was du vorhin gesagt hast, so, dass wir tatsächlich jetzt, der Film suggeriert ja noch so, wir brauchen irgendetwas, an das sich dann die Gesellschaft hängen kann und wo dann der Präsident sich hinterstellen kann und so weiter. Und heute haben wir halt die Frage, okay, was ist einfach, wenn der Präsident einfach nur straight lügt die ganze Zeit? Ne? Also wie ist das denn dann? Und ich fand diese Gegenkandidatsache auch interessant, die du gesagt hast, denn diesen Spin hätte der Film ja auch drehen können, da geht's aber nicht drum. Ne? Also die sagen, wir wollen Krieg machen, und das ist irgendwie etwas Größeres. Und heute würde man wahrscheinlich auch sagen, ja, wir müssen halt einfach den Gegenkandidaten diskreditieren. Da finden wir schon ein paar alte E-Mails, so, das wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich irgendwie einfacher gehen. Muss man, ihr könnt auch alles noch sagen in euren abschließenden Statements, aber so langsam will ich den Sack zumachen. Christian, muss man Wag the Dog gesehen haben?
Wenn man fertig ist mit West Wing und fertig mit Veep und ein bisschen klugen, etwas angestaubten, semi-alten Hollywood Film sehen will, so aus der mittleren Kategorie mit smarten Drehbüchern und natürlich Leuten, wo es Spaß macht zuzuschauen, De Niro und Dustin Hoffman, plus wenn man schauen möchte, wie eigentlich Woody Harrelson und Kirsten Dunst, was die so früher gemacht haben, und man dann zu Hause rumsitzt wegen Corona und alles andere leer geschaut hat, dann kann man Wag the Dog gucken. Und man ärgert sich dann nicht.
Kill them with kindness, ja, so war das gerade. Patrick, muss man den gesehen haben?
Alles kann, nichts muss. Ja? Also es ist tatsächlich jetzt kein Film, den man zwingend gesehen haben muss, wie vielleicht andere Filme. Wie gesagt, ich kann ihn persönlich einfach nur empfehlen, was aber wiederum auf meine emotionalen Beziehungen zu dem Film, die auch schon sehr, sehr viele Jahre zurückliegt. Und wahrscheinlich, ich habe es ja auch in einer ganz anderen Zeit geguckt. Also ich habe es ja auch tatsächlich geguckt, als er rauskam. Das ist meinem Alter natürlich auch geschuldet. Und damit ist das natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, wie wenn man ihn heute anschauen würde. Dann wirkt er natürlich sehr verstaubt, dann wirkt er natürlich aus der Zeit gefallen ein bisschen, auch wenn er immer noch so ein bisschen vorausblickt. Ansonsten, es ist zumindest kein Fehlgriff, würde ich sagen. Und vielleicht nochmal dazu gemerkt, der Film wurde ja sehr schnell dahingeschludert und dafür ist er dann wirklich sehr, sehr gut. Also so wie ich es in den Produktionsnotizen gesehen habe, hatte er ein relativ schmales Budget und musste in sehr kurzer Zeit gedreht werden. Und es hat offenbar auch nur funktioniert, weil da Profis, Schauspielerprofis am Werk waren, die das sehr schnell runtergehauen haben und dafür aber sehr beeindruckend. Also angesagt dieser aller Umstände würde ich dem schon eine Empfehlung aussprechen.
Ja, also ich muss da eine größere Lanze brechen. Ich würde sagen, man muss den auf jeden Fall gesehen haben. Ich finde das total, also gerade heute und gerade in der heutigen Medienlandschaft total interessant, wie es damals gemacht wurde, dass tatsächlich noch versucht wird, obwohl es ja um die tatsächlich schon die Möglichkeiten des Fernsehens und so weiter und des Bildes, des übertragbaren Bildes geht, hat man das Gefühl, da wird noch so analog alles in Stellung gebracht, was heute tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden hochgekocht und wieder abgeflaut ist. Und deswegen finde ich das sehr interessant. Und ich finde auch diese Zeit, muss ich sagen, so interessant mittlerweile. Wir haben ja eher zufällig hier angefangen, über Klassiker zu reden. Und eigentlich noch zufälliger haben wir so drei Filme zur ähnlichen Zeit besprochen, also der ist jetzt von 97, Matrix ist von 98, Donnie Darko ist von 2001 und ich finde, das ist so eine seltsame Zeit, die Zeit der Jahrtausendwende, in der die alle rausgekommen sind, die sich für mich irgendwie einerseits auch gar nicht so super alt anfühlt, aber das sind halt eben doch schon 20 Jahre und ich finde es ganz interessant, in diese Zeit so zurückzuschauen, sich zu überlegen, welche Gedanken haben sich Leute damals gemacht, mit was kann man sich noch identifizieren, was empfindet man schon als überholt, also ich finde auf jeden Fall, man muss den gesehen haben, vielleicht nicht, weil er so gut ist, aber weil er so interessant ist und man so gut danach darüber sprechen kann, weil es so viel Spaß macht, den zu schauen. Auch Soundtrack von Mark Knopfler. Ich finde, der Film hat so eine ganz seltsame, der ist so laid back irgendwie in seinem Gangster-Geplotte. Also auch mit diesen, weiß nicht, was das da ist, Saxophon und so weiter, was da immer durchkommt. So eine Art von Film gibt's heute irgendwie auch nicht mehr. Man würde das heute entweder halt viel flashiger inszenieren, so wie Vice zum Beispiel inszeniert ist, oder man würde es viel ruhiger inszenieren, wie zum Beispiel The Report inszeniert war. Beide Filme, über die wir ja gesprochen haben, Christian. Das ist so irgendwie, heute muss man es entweder so hyperrealistisch machen oder mega übertrieben. Und ich finde, das ist noch in so einer geilen Zwischenwelt irgendwie so gefangen. Es ist übertrieben, aber es ist gleichzeitig auch so total entspannt. Also ich finde den auf jeden Fall sehr empfehlenswert, Wag the Dog. Ich habe mal geguckt, so online, bei Amazon kann man den zum Beispiel kaufen. Gibt ihn auf so ein paar Plattformen. Ich habe jetzt aber keinen direkten Stream bei Abos gefunden, die man vielleicht schon hat. Und dann war es das zu diesem Film. Was ist denn das letzte andere Gute, was ihr gesehen habt?
Jetzt, nachdem ich so ganz dünkelhaft so einen kleinen Hollywood-Film abgestraft habe, treibe ich den Dünkel auf die Spitze und habe vor 3 Tagen Land des Honigs gesehen. 90 Minuten über eine mazedonische Imkerin.
Oh, der soll ja super sein.
Und ich habe auch gedacht, ich brauche in meinem Leben keine 90 Minuten über eine mazedonische Imkerin. Aber ich lag daneben. Ich möchte lange mit Menschen darüber diskutieren, wie dieser Dokumentar Film Realität kreiert. Der New Yorker hatte eine Kritik, dass der Film ihm, wo klar wurde, dass er so ganz gegen so diese Purity Police verstoßen hat und so, und dass er eben sehr stark inszeniert. Also ich glaube, man kann da sehr lang darüber reden, wie Dokumentarfilm insgesamt funktioniert. Und letztlich wird die Geschichte erzählt von einer Frau, die so wirklich am Rande der Zivilisation lebt, mit ihrer Mutter in so einer Lehmhütte. Das Dorf ist eigentlich verlassen von allen anderen. Und Und sie hat eben wilde Bienen installiert und verkauft in ganz kleinem Maße den Honig auf dem Markt in Skopje dann. Und eines Tages kommt eben eine neue Familie, die nebendran einzieht mit 7 Kindern, sehr laut. Sie findet sie sehr nett und sie macht dann sozusagen den im Rückblick historischen Fehler, dem Vater zu erzählen, wie dieses Honigimkern funktioniert. Und die Bilder sind wahnsinnig toll. Diese Frau ist ein geborener Star. Es ist dann auch krass zu wissen, dass sie zum Beispiel bei der Oscar-Verleihung dann mit eingeladen wurde und auch da dabei war und so, was so ganz aus der Zeit gefallen ist. Und ich habe so ganz viel, worüber ich nachdenken möchte nach diesem Film, weil es eben auch natürlich sehr viel über Kapitalismus und Gier erzählt und so. Und am Ende ist es sogar auch oft einfach nur wahnsinnig witzig, weil es nur darum geht, wie nervig einfach auch Nachbarn sein können. Und das war auch gut.
Ja, den gibt's, ich habe auch gerade mal geguckt, auch nicht irgendwo zu streamen, also nicht in einem Abo, aber Amazon, Sky, Google Play und so haben den für 3,99 €. Ich fühle mich wie so ein kleiner Verkäufer. So. Für nur 3,99 € könnt ihr dabei sein bei Land des Honigs von Christian Fahrenbach, das Gütesiegel
bekommt. Und ist auch für eine gute Sache, wenn man sich auf Twitter ranwirft und sagt, dass man den Film super fand, wird man gleich vom Cinematographer gefaved dafür. Ist also Win-Win eigentlich.
Und darum geht es, darum ging es ja auch in Wag the Dog. Am Ende möchte man ja nur den Zuspruch haben tatsächlich und nicht nur, dass man das alleine geschaut hat. Patrick, hast du was Gutes gesehen?
Ja, ich mache jetzt tatsächlich mal so die klassische Amazon-Empfehlung. Wenn Ihnen das gefällt, gefällt Ihnen das vielleicht auch. Tatsächlich eine aktuelle Serie, die aber thematisch da ganz gut reinpasst, nämlich The Loudest Voice, eine US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2019, die das Wirken von Roger Ailes skizziert, wunderbar dargestellt von Russell Crowe. Und Roger Ailes, für die, die damit nichts anfangen können, das war der Chef und Gründer und maßgeblicher Antreiber von Fox News.
Und das erzählt ist der, sozusagen dieses Sexual Misconduct-Skandal, dann hatte der in Bombshell, dann wäre auch ein Podcast drüber gemacht, besprochen wurde. Naja.
Ganz genau. Und das empfehle ich da in dem Kontext von in Sachen Agenda-Setting, wie es eben durch einen ganzen Fernsehsender passiert und auch in Richtung dann letztendlich zu Trump mündet. Auch das skizziert die Serie zumindest dann in den letzten Teilen so ein bisschen. Da geht es ja dann in die Amtszeit Obama und Installation von Trump. Sehr empfehlenswert.
Ja, ich habe die Filme von Sofia Coppola durchgeguckt jetzt in den letzten Tagen. Da machen wir einen Podcast drüber, der dann Sonntag rauskommt. Für alle, die uns finanziell auf Steady unterstützen, könnt ihr mal nachschauen. Ich war leider nicht so begeistert von der Filmografie und lese jetzt ganz viel, um mal zu schauen, ob sich das noch ein bisschen ändern wird. Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir, also erstmal Patrick, dass du den Film mitgebracht hast und Christian, dass du mitdiskutiert hast.
Danke euch. Jetzt haben wir es aber alles gut erklärt, würde ich sagen. Ganz schön
ungemanagt. Ich finde auch, das ist jetzt, das kann man dann als Audiokommentar, das kann man dann als Audiokommentar hören, wenn man den Film guckt. Ja, und nächste Woche eine besondere Sendung. Und es wird für Leute, die auf Twitter abhängen, werden sagen, was? Oder werden sagen, oh nein. Und Leute, die da nicht sind, werden sagen, hä, wer sind die denn? Ich spreche nächste Woche mit Dax Werner und El Hotzo über Voll Normal, den Comedy-Film von früher. Und wir wissen, wie die beiden, die ja ungefähr 80 Comedy-Tweets am Tag raushauen, wie die heute auf diesen Film gucken und ob wir den überhaupt heute noch mit seinen ganzen Sexismen und so weiter ertragen können oder ob wir doch zu seiner Ehrenrettung schreiten müssen. Das könnt ihr dann hier nächste Woche bei Katz erfahren. Und bis dahin findet ihr natürlich alles, was Christian Fahrenbach macht, auf Twitter @cfahrenbach. Und Patrick, du machst den Soziopod und noch ein paar andere Sachen und alles. Das findet man auch bei dir auf Twitter @breitenbach. Viel Spaß beim Stream, aber nicht im Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer eine Mail schreiben an katzpodcast@yahoo.com oder eine Direktnachricht auf Twitter @chr_eichler. Ihr könnt den Podcast auch auf Instagram und Facebook und Twitter finden. Und ich freue mich sehr, dass uns schon so viele Leute unterstützen. Mittlerweile sind es über 300, die uns auf Steady unterstützen. Und die am tiefsten in die Tasche greifen, die werden hier namentlich genannt. Zum einen sind es unsere Studiobosse Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert.
und unsere ProduzentInnen Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Arne Leonardo, Fredwurst Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Puke, Benjamin Rieddorf, Jakob Risse, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andrea Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.